Hallo, herzlich willkommen zur Ringvorlesung. Unser Gast heute ist Philipp Leffenies. Er ist zurzeit Direktor des Forschungszentrums für Umweltpolitik und Gastprofessor für vergleichende Politikwissenschaft hier an der FU. Und er forscht und lehrt zu den Themen Armut und Ungleichheit, Armutsbekämpfung und nachhaltige Entwicklung. Nachdem wir uns letzte Woche mit Commons und Beispielen gemeinschaftlichen Wirtschaftens auf lokaler Ebene befasst haben, geht es nun heute hoch hinauf in die Sphären der internationalen Politik. Der Vortrag heute trägt den Titel Transformieren nach Zahlen und wird auf das Phänomen eingehen, dass statistische Indikatoren und messbare Ziele in den umwelt- und entwicklungspolitischen Debatten eine zentrale Rolle spielen und dabei häufig zur Grundlage für politisches Handeln gemacht werden. Und die Frage, die sich nun stellt, die wir heute hoffentlich beantworten werden, ist, inwiefern dies gesellschaftlichen Wandel begünstigen kann oder aber einer sozial-ökologischen Transformation im Wege steht. Und dafür gebe ich Ihnen das Wort ab an Philipp Leffenies.
So, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich werde zu Ihnen über Zahlen sprechen und über die Rolle, die Zahlen spielen bei der Transformation zu nachhaltiger Entwicklung. Lassen Sie sich überraschen, wie ich das mache. Ich werde Ihnen Geschichten erzählen und auch viel auf Geschichte eingehen, auf geschichtliche Kontexte, die wichtig sind, um zu verstehen, warum Transformieren nach Zahlen ein Teil der modernen Politik geworden ist. Aber ich werde nicht nur mich in der Vergangenheit aufhalten, sondern auch Bezug nehmen zu sehr spannenden aktuellen Initiativen, wo auch dieses Phänomen, dass man durch Zahlen und Indikatoren transformieren will, eine ganz große Rolle spielt. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Wie komme ich dazu, so ein Thema auszusuchen, transformieren nach Zahlen? Man braucht sich nur mal in das letzte Jahr zurückzuerinnern an diese Agenda 2030, die UN-Resolution, die mit großem Pomp verabschiedet wurde. Ich glaube, im September war es, vorletzten Jahres, September 2015. Das war diese UN-Resolution, bei der die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals, formuliert wurden, also ein Zielsystem, was vermeintlich für die ganze Welt gilt, für Industriestaaten ebenso wie für Entwicklungsländer. Und die sowas zeigen wie einen Fahrplan, wohin Gesellschaften gehen müssen, um sich nachhaltig zu transformieren, also sich irgendwie umzugestalten von einer nicht nachhaltigen Produktions- und Konsumweise zu einer nachhaltigen. Dieses Zielsystem, das sind 17, sagen wir mal, Hauptziele und dahinter verbergen sich dann noch ungefähr 180 oder 190 Einzelindikatoren, wurden in dieser, also diese Resolution, wo diese SDGs beschrieben werden, trägt den Titel Transforming Our World. Da haben sie diesen Transformationsaspekt drauf. Und da haben sie auch die Verbindung zur Statistik. Also das ist sagen, der UN-Fahrplan, der abgestimmte UN-Fahrplan zu einer Veränderung hin zu nachhaltiger Entwicklung geht nicht nur über Transformation, sprich Veränderung ist drin, sondern das Ganze ist auch basiert auf Indikatoren. Was kann man daraus ziehen? Also entschuldigen Sie bitte, die Slides sind auf Englisch, aber ich rede ja auf Deutsch, insofern sollte das kein Problem sein. Also was kann man daraus ziehen aus diesem Themengebiet Transformieren durch Indikatoren? Also zum einen bedeutet Transformation auch im Verständnis dieser UN-Resolution und in diesem Verständnis, dass wir uns irgendwie in unseren Produktions- und Konsumweisen ändern müssen, bedeutet nichts anderes und nichts Geringeres als eine Neudefinition unseres traditionellen Begriffs von Fortschritt und von Wohlfahrt. Das ist eine erste Erkenntnis darin. Nicht allen bewusst, aber das spielt da eine ganz große Rolle. Das zweite ist, dass man postulieren kann, dass moderne Politik, moderne Transformationspolitik auf Indikatoren aufbaut. Es gibt keine ernstzunehmende Transformationspolitik, die nicht ein ganz großes Gewicht auf statistische Zielindikatoren setzt. Das mag gar nicht überraschen, aber das war ja vielleicht nicht immer so. Das heißt, Transformation kann nur durch Indikatoren politisch durchgesetzt werden. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt zu dem Thema nachhaltige Entwicklung kommen, geht, und das sieht man ja auch an dieser UN-Resolution, nicht nur im Titel, sondern auch in der Substanz, geht nachhaltige Entwicklung auch nicht ohne Indikatoren. Wenn wir von Transformation reden und dann auch von der UN und von so großen globalen Zielen, ist es aber so, dass die vielleicht interessanten Transformationsprozesse auch in Bezug auf Indikatoren, die finden gar nicht auf globaler Ebene statt, sondern hauptsächlich auf nationaler, teilweise auf kommunaler Ebene statt. Und dazu werde ich dann noch was sagen im Laufe dieser Veranstaltung. Aber das sind sozusagen die Prämissen, auf die jetzt mein Vortrag auch aufbaut. Nur um nochmal zu zeigen, wie wichtig diese Rolle von Indikatoren ist, ein sehr prägnantes, aber auch sehr berühmtes Zitat aus einem Bericht, verzeihen Sie, ich bin so ein bisschen verschnupft heute, aus dem sogenannten Sarkozy-Bericht. Ich gehe nochmal nachher darauf ein, damit jeder auch weiß, was das bedeutet. Aber dieser Satz ist sehr interessant. What we measure affects what we do, and if our measurements are flawed, decisions may be distorted. Das ist ein Bericht von 2010 oder 2009. Den der damalige französische Präsident Sarkozy in Auftrag gegeben hat. Aber wie gesagt, ich sage nachher noch was dazu. Aber interessant ist, dass die Autoren dieses Berichts, das waren vielleicht wirklich eine einmalige Gruppierung der wichtigsten Sozialforscher und Ökonomen der Zeit, die sagen, was wir tun, hat damit zu tun, wie wir das messen. Also das ist eine Grundprämisse. Irgendwie das, was wir messen, bestimmt nicht nur, wie wir die Welt sehen, sondern auch, wie wir handeln. Einfach nochmal zu unterstreichen, wie wichtig Messbarkeit in diesem Gedanken ist, dass wir nur durch Messung, durch statistische Erfassung uns selbst definieren, aber auch uns ändern können. Also so heißt der Bericht genau. Report by the Commission of the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Wie kommt das jetzt, dass statistische Indikatoren in der Politik so eine zentrale Rolle spielen? Und warum haben sie das vorher vielleicht nicht getan? Deswegen sehen Sie hier an den Bullet Points einige vielleicht aktuell zeitgeschichtliche Hintergründe, warum das so ist. Das eine hat damit zu tun, dass es seit den vielleicht späten 80ern, aber vor allen Dingen seit den 90er Jahren sowas wie eine Performance-Orientierung in der Politik gibt. Also den Glauben, dass man politische Prozesse und Handlungen irgendwie messen muss. Das ist die Übernahme einer Performance-Orientierung aus der Privatwirtschaft. Das ist nicht ohne Grund, dass das ungefähr in der Hochzeit des Neoliberalismus passiert. Also der Versuch, vor allen Dingen im öffentlichen Sektor Elemente aus dem privatwirtschaftlichen Sektor zu übernehmen, also sagen wir die Kontrolle von Mitarbeitern zum Beispiel durch Zielvereinbarungen etc., alles das hat man versucht, im öffentlichen Sektor zu übernehmen, aber dann irgendwann auch auf national- und regionalpolitischer Ebene. Die schon angekündigten SDGs sind auch ein Beispiel dafür, wie Indikatoren und Politik zusammenkommen. Vielleicht wissen das einige von Ihnen, dass die SDGs ja aufbauen auf den sogenannten Millennium Development Goals, also auch ein ähnliches Zielsystem, was im Jahre 2001 formuliert wurde für das Jahr 2015. Und als man gemerkt hat, dass man die nicht ganz erreicht, dann hat man da plötzlich was Neues draus gebastelt. Das ist aber ein Thema für eine andere Vorlesung. Aber es gibt sozusagen seit dem Jahrtausendwechsel diesen Präzedenzfall, auf internationaler Ebene ein umfassendes Indikatorensystem zu etablieren, an dem sich die Welt ausrichten muss. Results-Based Management ist eben auch genau so ein Konzept aus der Management-Theorie, was irgendwann im öffentlichen Sektor und in der Politik übernommen wurde. Also einfach dieses Festlegen von Zahlen, Zielen, an denen man Politik messen soll. Man muss genau definieren, wo man hin will, und dann kann man Politik auch danach bewerten, ob sie das geschafft hat oder nicht. Public Choice spielt da natürlich eine Rolle, Neoliberalismus habe ich schon gesagt. Aber auch Fortschritt in der Messung bestimmter sozialer Phänomene. Es war lange so, dass man meinte, man kann eigentlich nur das messen, was monetär erfassbar ist. Die Ökonomen haben dazu schon in den 90er, 20er Jahren gesagt, the measuring rod of money. Also wenn wir den Measuring Rod of Money nicht anlegen können, ist jede Messung ungenau und für soziale Belange unbrauchbar, ist nicht aussagefähig. Und das hat sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren geändert, aber vor allen Dingen in den letzten, sagen wir mal, 15, 20 Jahren durch die Zusammenarbeit von Neurobiologen, Neuropsychologen und Ökonomen. Also die Vorstellung, dass man durch Gehirnscans, durch anderes, das messen kann, was vorher als unmessbar galt, nämlich Gefühle. Wir haben vielleicht schon mal gehört von der Glücksökonomie, also von der Glücksforschung etc., die basiert genau auf der Annahme, Affekte sind messbar und deswegen auch politisch steuerbar und politisch beeinflussbar. Und das ist eine sehr interessante Entwicklung, weil es auch eine Geschichte ist, wie bestimmte epistemische Gruppen, nämlich diese Neuropsychologen und Glücksforscher, wie dies geschafft haben, ihr Fachgebiet politisch zu verankern, in kürzester Zeit, also der Gestalt, dass man auf einmal auf internationaler Ebene sagt, okay, sowas wie Wellbeing, Subjective Wellbeing, muss auch eine politische Steuerungsgröße sein. Hätte man vor 40 Jahren gedacht, die Leute spinnen, sowas geht ja gar nicht. Aber jetzt geht das. Das heißt, es gibt auch in der Sozialforschung oder in der empirischen Sozialforschung, wenn man so will, oder Effektforschung, ganz interessante Entwicklungen, die auch eine Rolle spielen, weshalb Indikatoren auf einmal in der Politik so prägnant sind. Aber natürlich ganz wichtig, der Erfolg des Bruttoinlandsprodukts, also der klassische Indikator in der Politik, der nicht nur politische Handlungen bestimmt, sondern einfach auch eben genau diese Konsum- und Produktionsweisen, die wir ja eigentlich verändern wollen. Das heißt, wenn man das Bruttoinlandsprodukt hat, so als ein Beispiel, wie statistische Indikatoren politisch wirken, dann zeigt sich anhand dieser SDGs und an der ganzen Debatte, dass man versucht, Feuer mit Feuer zu bekämpfen. Das heißt, man ist sich bewusst, dass eine der Hauptprobleme unserer Lebenskonsum- und Produktionsweise eben diese statistische Fixierung auf Wachstum und Bruttoinlandsprodukt ist. Und man will das irgendwie in den Griff bekommen, indem man versucht, irgendwas Alternatives dazu zu entwickeln. Und wenn das so ist, wenn das Problem gleichzeitig die Lösung ist, methodisch gesprochen, sollte man sich kurz damit befassen, wie ist das denn eigentlich dazu gekommen, dass dieser eine Indikator, Bruttoinlandsprodukt, also ich vermische das historisch, kann man natürlich Bruttosozialprodukt sagen, Nationaleinkommen, komme ich gleich noch drauf, aber wie kann denn das eigentlich sein, dass in der Politik so ein Indikator zusammen mit seiner Veränderungsrate, dem Wachstum, so wichtig und bedeutungsschwer geworden ist? Und das will ich Ihnen in den nächsten 20, 25 Minuten mal kurz erzählen, weil die wenigsten wissen das. Also wenn ich, egal ob das Politologen sind oder Ökonomen, die Studierenden frage, seit wann gibt es das Bruttoinlandsprodukt? Seit wann gibt es so eine Zahl, seit wann gibt es Wachstum? Dann hören sie vom 16. Jahrhundert bis heute alle Angaben. Und es ist auch nicht schlimm, das zeigt nur, dass wir gar kein Bewusstsein dafür haben, seit wann es das gibt. Das ist so natürlich, dass man in solchen Kategorien Wirtschaft erfasst und nicht nur Wirtschaft, sondern auch gesellschaftspolitisch steuert, dass man sich überhaupt nicht darüber im Klaren ist, seit wann es das gibt, warum es das gibt, wo es das erste Mal gab und warum wir das eigentlich so machen, wir als Deutsche. Vielleicht ist es ja gar nicht in Deutschland erfunden worden, aber warum machen wir das eigentlich? Sie können das nachlesen in einem Buch, was ich genau zu dem Thema geschrieben habe, deswegen darf ich ja wahrscheinlich auch hier sprechen. Kenne ich das ein bisschen aus. Wo ist jetzt das Problem, um das nochmal kurz zusammenzufassen, mit diesem Bruttoinlandsprodukt? BIP, das kommt übrigens jetzt am Donnerstag, wird wieder die neue BIP-Zahl vom letzten Jahr veröffentlicht. Das ist ein ziemliches Brimborium, was da immer drum gemacht wird vom Statistischen Bundesamt. Warum auch nicht? Das ist wirklich vielleicht neben der Arbeitslosenzahl die prägnanteste statistische Kennziffer, die Sie in den Medien und in der Politik hören werden. Aber was ist jetzt das Problem oder nicht das Problem? Sagen wir mal das Phänomen des Bruttoinlandsprodukts. So, Bruttoinlandsprodukt sagt ja eigentlich nichts anderes aus als den monetären Wert aller produzierter Güter und Dienstleistungen einer Periode. Das ist die Definition davon. Also wie viel Geldwert ist unsere Produktion, egal ob das Güter oder Dienstleistungen sind. Aber das ist ja viel mehr. Es ist ein Ausweis ökonomischer Stärke. Denken Sie nur an so ein Konstrukt wie G20 oder die G7, definieren sich nur darüber. Aber es ist gleichzeitig auch ein geopolitisch oder ein sozusagen Machtindikator. Länder wie Indien und China reklamieren ihre geopolitische Situation über ihre Wachstumszahlen und über ihre ökonomischen Kennziffern. Und das war auch schon immer so. Gleichzeitig ist oder glaubt man, dass mit einem hohen Bruttoinlandsprodukt und mit einem hohen Wachstum eben auch die Beschäftigung steigt. Deswegen wird meistens, wenn es irgendwie ein Problem gibt mit Arbeitslosigkeit oder Konjunkturschwäche, ist die Lösung immer Wachstum und höheres Bruttoinlandsprodukt. Es ist ein Maß für Wohlfahrt im Allgemeinen. Das ist das, was damit verbunden wird. Ob das so gut ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Es ist aber so. Also das Bruttoinlandsprodukt ist ein Ausweis des Zustands der Gesellschaft. Wenn das Bruttoinlandsprodukt hoch ist, wenn das Wachstum gut ist, wird zumindest vermittelt, dann ist auch vieles andere gut. Es ist mitnichten so, dass damit nur irgendwie man die Produktion evaluiert oder einschätzen und beschreiben will. Hinter dieser Maßgröße Wachstum und Bruttoinlandsprodukt steht auch, wenn Sie das international vergleichen, diese Idee von internationaler Konvergenz, die vor allen Dingen mit der Modernisierungstheorie in den 50er, 60er Jahren ja global versucht wurde, irgendwie den Ländern einzubläuen, dass es möglich ist, dass sich alle gleich entwickeln werden. Und zwar durch Wachstum. Wenn wir wachsen meistens verbunden mit Industrialisieren, dann werden wir alle so, wie in den 50er Jahren die Amerikaner waren. Das war so die Idee, die man bei uns mit dem Marshallplan versucht hat, den Leuten irgendwie klarzumachen, aber mit der Entwicklungspolitik in den 50er, 60er Jahren allen anderen auch. Und gemessen wird das am Wachstum und am Bruttoinlandsprodukt. Gucken Sie sich mal an, wie die Weltbank zum Beispiel die Länder klassifiziert. Das ist ja über diese Zahl. Die definiert, ob sie ein Least Developed Country sind oder ein industrialisiertes Land und was noch gemacht, wie groß die Gaps sind zwischen den einzelnen Ländern. Es wird alles reduziert auf diese eine kennenzulernen. Da man ab den 50er, 60er Jahren so stark auf Wachstum gesetzt hat, wurden andere Parameter in der gesellschaftspolitischen Diskussion vernachlässigt. Da ist vor allen Dingen die Ungleichheitsdebatte zu nennen. Es wird irgendwie dachte, alle Probleme, was das genau heißt, sage ich auch noch was zu. Weil es vor allen Dingen die Ungleichheitsdebatte oder die Debatte, was ist eigentlich gerecht in der Gesellschaft für ein Verteilungsszenario, wurde verdrängt in dem Moment, wo man glaubte, durch Wachstum können alle in der Gesellschaft profitieren. Aber es geht ja bei uns auch um nachhaltige Entwicklung. Das größte Problem vielleicht an dieser Berechnungsmethodik des Bruttoinlandsprodukts, das kennen ja viele von Ihnen auch, ist, dass sowas wie Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung nicht eingerechnet wird. Insofern halt Verhaltensweisen positiv sanktioniert werden, die umweltschädlich sind, die nicht nachhaltig sind etc. Also es ist schon ein Hauptproblem, wie wir Sachen berechnen bzw. nicht berechnen, wenn wir davon ausgehen, wie in dem Zitat vorher, dass unsere Berechnung auch unser Handeln bestimmt. Aber jetzt gehen wir mal wirklich weiter zurück. Wie war das eigentlich mit dem Bruttoinlandsprodukt? Ganz weit zurück, 17. Jahrhundert. Das ist natürlich nicht der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts, der William Petty. Das ist ein Anatom, ein Professor für Anatomie und Musik gewesen. Anatomie und Musik in Oxford. Und William Petty ist der Erfinder eines Begriffs, der damals so geschrieben wurde, wie er jetzt da dran steht. Deswegen dieses komische CK. Political Arithmetic war seine Erfindung. Und dieser William Petty war ein, ja, man könnte sagen, ein Tausendsasser. Der war ein ziemlich schlauer Kopf. Der wurde unter anderem, war der mathematisch, also brillant begabt. Er hat das erste Kataster für Irland gemacht. Zum damaligen Zeitpunkt gab es so eine Rebellion in Irland, die haben die Engländer dann blutig niedergeschlagen und kam dann auf die Idee, also mit diesen Iren, das reicht jetzt langsam, jetzt nehmen wir uns mal von Irland einfach möglichst viele fruchtbare Stücke des Landes und verteilen die an unsere Leute, an die Engländer. Und dazu brauchten die ein Kataster. Das gab es aber nicht. Und William Petty war jemand, der in der Lage war, mit den mathematischen Methoden, die es damals gab, ein Kataster für Irland zu erstellen, aufgrund dessen dann die irischen Ländereien an Engländer verteilt wurden und der größte Landbesitz ging an William Petty. Und die Nachkommen, also bis 1920 waren halt die Nachkommen von William Petty, also wann war das, 1916, die irische Unabhängigkeit, bis dahin waren die Nachkommen von William Petty immer noch die größten englischen Landbesitzer in Irland. Aber das Faszinierende an ihm war, er war Teil einer Gruppe in London, die irgendwie der Meinung war, sie müssen alles anders machen als vorher. Das war die Gruppe, die später dann die Royal Academy of Science gegründet hat. Also Menschen, die beeinflusst waren von den Ideen Francis Bacons, dass man eher empirisch an Sachverhalte rangehen muss, dass man Sachen messen muss, dass man nicht einfach Wörtern glauben kann, sondern Zahlen und dass man damit die Welt erklärt. Das war ja damals eine kognitive Revolution, dass man überhaupt so dachte. Und in der Universität konnte man nicht so denken. Da gab es auch überhaupt keinen Platz für sowas. Da gab es Theologie und da gab es Medizin und da gab es Philosophie und vielleicht noch Juristerei, aber mehr auch nicht. Das heißt, das war der Grund, weshalb diese Menschen dann irgendwann von der Krone finanziert wurden in der Royal Academy of Science, um dann prototypisch naturwissenschaftlich zu forschen. Enger Freund von William Petty, der das eben auch gemacht hat, in dieser winzigen Gruppe von vielleicht 10, 12 Männern, war Newton. Also das ist so das, die Gemengelage, in der William Petty sich bewegt hat. Und William Petty war, das sehen Sie an diesem Zitat, fasziniert von dieser Idee, mit Zahlen Sachen erklären zu können. Und das war sein Anspruch. Er sagte, politische Arithmetik ist der Versuch, das, was mein Freund Newton in der Natur macht, mit der Gesellschaft zu machen. Das ist nicht nur faszinierend an sich, sondern es ist faszinierend, dass es zeitgleich geschieht. Das heißt, da, wo der eine sich einen Gedanken macht, warum fällt eigentlich dieser Apfel vom Baum, sagt der andere, und ich gucke mir mal an, wie die Gesellschaft funktioniert. Immer mit der Maßgabe, aber nur alles das, was man messen kann. Ob er da erfolgreich war oder nicht, dazu gleich mehr. Aber das ist so der Hintergrund. Er war auch der Meinung, dass diese Form von Wissenschaft, also das Messen, das ist, was uns erlaubt, die Welt zu verstehen. Und Welt war im damaligen Zusammenhang immer physische Welt und soziale Welt. Das Ganze hat er nicht eigennützig gemacht. Das sehen Sie hier. Es geht um den Ruhm, es geht um den Ruhm der Krone. Und wenn man den Ruhm der Krone erhöht, dann sind die Leute im Land auch glücklich, weil man ihnen erlaubt, in materiellem Wohlstand und Frieden zu leben. Das war der Anspruch. Sie erinnern sich vielleicht an dieses baconische Diktum, Wissen ist Macht. Das ist so zu verstehen. Wissen ist Macht heißt nicht, ich, der Einzelne, wenn ich was weiß, dann werde ich mächtig, sondern die Krone braucht das Wissen, um mächtig zu sein. Das heißt, die Forschung der damaligen Zeit ist eine militärische. Alles das, was die in der Royal Academy of Science gemacht haben, ist dafür da, damit sozusagen die kriegerische Potenz Englands gestärkt wird. Gegenüber Holland, gegenüber Frankreich. Das war das Ziel der damaligen Zeit. Und so muss man das auch verstehen. Das heißt, man will zwar Gesellschaft verstehen, aber nicht als Selbstzweck, sondern zum Beispiel, um zu wissen, wie viele Rekruten haben wir denn? Wie groß sind denn die im Durchschnitt? Wie viel wiegen die denn im Durchschnitt? Was können wir denn tun, damit die ein bisschen mehr wiegen? Um mal ein Beispiel zu bringen. Er nannte das politische Arithmetik. Und er hat in einer seiner Publikationen hat er versucht, mal sowas zu machen, was so der erste Versuch ist, damals, würde man sagen, Volkseinkommen zu berechnen, was aber natürlich der Vorläufer ist vom Bruttoinlandsprodukt. Und das hat er gemacht in dieser Publikation, The Political Anatomy of Ireland, wo dann aber so ein Annex ist, wo es gar nicht um Irland geht, komischerweise. Aber interessant ist dieser Titel, The Political Anatomy. Das ist ein Anatomieprofessor. Das heißt, der öffnet das Land wie ein Anatom einen Körper. Aber eben durch seine statistischen Beobachtungen. Und damit erkennt er auch, wie so ein Körper funktioniert. Genau wie ein Anatom sieht, wie ein Körper funktioniert, wenn er mal den Brustkorb aufmacht. So muss man sich das vorstellen. Damals ein unglaublicher Gedanke. Politische Anatomie, wie soll das denn gehen? Und da hat er jetzt Folgendes gesagt. Das ist so in der Schreibe der damaligen Zeit. So die erste Nationaleinkommensberechnung. Er hat sich einfach gefragt, was geben die Leute eigentlich aus? Wir haben ungefähr 6 Millionen Einwohner. Und wenn wir uns mal angucken, wie viel die ausgeben für Nahrung, für ihre Wohnung, für Kleidung und alles, was man so zum Überleben braucht, dann gibt das ungefähr 40 Millionen Pfund im Jahr. So fängt er an. 6 Millionen Leute haben einen Konsum von insgesamt 40 Millionen. Gleichzeitig, wenn man sich anguckt, wie viel das Vermögen in England bringt, die Ländereien für die Adligen, dann sind das 15 Millionen. So steht hier. Das heißt, wir haben auf der einen Seite 40 Millionen Konsumausgaben pro Jahr von der Gesamtbevölkerung. Wir haben auf der Einnahmeseite aber nur 15 Millionen, die aus Vermögenswerten kommen. Und das heißt damals größtenteils Ländereien. Also gibt es einen Fehlbetrag. Und dieser Fehlbetrag von 25 Millionen, wo kommt der her? Das heißt, als Residualgröße entdeckt William Petty den Faktor Arbeit. Sagt, Faktor Arbeit ist der eigentlich am meisten der Gesellschaft bringt. In dieser, hier sehen Sie das, Milchmädchenrechnung von 40 gleich 15 plus 25. Wenn Sie bei Marx nachlesen, Marx liebt William Petty, weil er den Faktor Arbeit erfunden hat, entdeckt hat. Das Kapital in den Fußnoten, voll mit Lobeshymnen an William Petty. Was Marx aber nicht sehen wollte, ist, dass hinter dieser Entdeckung des Faktor Arbeit der Versuch eines Großgrundbesitzers steckt, zu zeigen, dass es doch überhaupt nicht sinnvoll ist, seine eigene Klasse zu besteuern, sondern die arbeitende Bevölkerung. Das steckt dahinter. Sie sehen ja hier, da steht das. An account of the wealth and expense of England, das ist das, was wir hier sehen, and the method of raising taxes in the most equal manner. Also das ist seine Idee. Er will mit seinen Zahlenspielereien zeigen, Krone, guck mal, wo du dein Geld herkriegst. Komischerweise nicht bei uns, aber bei den anderen ist richtig viel drin. Das ist so die hidden agenda, wenn Sie so wollen, aus dieser ersten Nationaleinkommensberechnung, was Ihnen auch nochmal zeigt, hinter Zahlen verbergen sich unglaubliche Geschichten. Das ist für sich genommen schon gut. Also nur diese Tabelle ist schon gut. Wenn man sagen will, das ist das erste Mal, dass einer versucht, Nationaleinkommen zu berechnen, sich Gedanken macht, wie sind Konsumausgaben, wo kommt das Geld her, Stockflow-Berechnungen, die man gegenübersetzt. Das erste Mal, dass das gemacht wird, in dieser Form. Das ist schon gut genug. Aber diese Geschichte dahinter, die ist auch nicht schlecht. Mit diesem Political Arithmetic kam der Mann aber nicht weit. Also der ging immer wieder nach St. James und sagte, guck mal, hier, was man hier machen kann mit den Zahlen. Aber das hat ihm keiner abgenommen, weil das natürlich Schätzungen waren. Wo soll die denn herkommen? Da gab es ja kein statistisches Amt. Das heißt, das war wirklich so. Ja? Und aus dem Grund hat sich das nicht durchgesetzt. Das galt so als, ja, ist ja interessant, aber kann man, also, nehmen wir den nicht ab. War auch ganz lange unter Verschluss. Also diese ersten Pamphlete, wo er das so versucht hat, waren in England geheim, weil er sich dann immer darüber ausgelassen hat, wie viele Soldaten man davon finanzieren kann und wie viele Schiffe man bauen kann. Das waren sozusagen geheime Gedanken. Die wollte man nicht, dass andere das mitkriegen. Das ist alles erst posthum richtig erschienen. Aber so richtig politischen Effekt hatte das nie. Dieses Wort, Political Arithmetic, das ist ganz spannend, weil dieses Wort war so, sagen wir mal, man könnte sagen, in der Forschungslandschaft waberte das so ein bisschen rum, das hat aber keiner wirklich ernst genommen. Aber es hat sich so weiter kapituliert, dieser Gedanke, mit Zahlen irgendwie Politik machen zu können. Und 150 Jahre später in Göttingen gibt es einen deutschen Kameralisten, der sagt, dieses Wort gefällt mir nicht. Da finde ich ein deutsches Wort für, oder zumindest ein anderes Wort, nicht so ein englisches, Political Arithmetic. Und der erfindet das Wort Statistik. Das Wort Statistik ist ein Neologismus, eine Erfindung, in dem vor allen Dingen das italienisierte Wort von Stato drin ist. Deswegen heißt das Statistik. Aber es ist diese Idee, dem Staat Zahlen geben, damit er handlungsfähig ist. Das ist die ursprüngliche Wortbedeutung von Statistik. Was nicht heißt, dass dann im 18. Jahrhundert alle Leute das so gemacht hätten. Sondern das waren immer das ist das Faszinierende, das sind immer Einzelpersonen, die irgendwie darauf gestoßen wurden, dass es sowas gab wie Political Arithmetic. Und das Faszinierende ist, die politische Seite hat nie zugehört. Immer gedacht, okay, aber sehen wir nicht als notwendig an. Und das, dieses nicht notwendig sehen von zahlenmäßiger Erfassung wirtschaftlicher Vorgänge, das geht so bis 1929. Sie haben also bis zur Weltwirtschaftskrise kein Land der Welt, was eine konsistente Wirtschaftsstatistik hat. Und damit meine ich nicht so Brachialstatistiken wie Import, Export, Tonnellagen in Häfen oder so. Sowas gibt es natürlich. Sie haben auch so rudimentäre Produktionsangaben, aber nichts Konzises. Also nichts, wo man einfach mal drauf gucken könnte und sagen könnte, okay, so geht es jetzt der Wirtschaft und so geht es vielleicht auch den meisten Mitgliedern der Bevölkerung. Das gab es nicht. Das heißt, man war 1929, 1930, 1931 in der verrückten Situation, dass absolutes Chaos herrschte im Sinne von Arbeitslosigkeit, geringen Produktionszahlen, schließenden Betrieben und keiner hatte einen Überblick, was da eigentlich passierte. Die Ökonomen hatten das nicht. Die Ökonomen hatten damals die Vorstellung, dass die Weltwirtschaft oder Wirtschaft sich bewegt in klar mathematisch zu berechnenden oder zu schätzenden Konjunkturzyklen, die eine bestimmte Zyklusdauer haben. Und es ging nur darum, zu identifizieren, auf welchem Punkt dieser Sinuskurve sind wir denn. Und wenn wir sagen können, wir sind ganz unten, können wir der Politik Hoffnung machen, dass es wieder bergauf geht. Damit war aber nicht verbunden, dass man klare Anweisungen gegeben hätte, was jetzt zu tun ist, weil so eine Politik gab es nicht. Das war ja größtenteils laissez-faire. Und wenn man Glück hatte, vielleicht kam man noch auf die Idee, die Grenzen zuzumachen, aber ansonsten war wirtschaftspolitisch ja nicht viel los. Es gab in vielen Ländern ja auch gar kein Wirtschaftsministerium. Also auch in Deutschland gibt es das mit der Weimarer Republik vorher nicht. In vielen anderen Ländern gab es das überhaupt nicht in der Form. Das kam alles erst nach der großen Weltwirtschaftskrise. Aber dann ist eben diese Krise da und dann gibt es in Oxford, im gleichen College wie William Petty, diesen Colin Clark. Der ist aber jetzt kein Musiker und kein Anatom, dann der ist Chemiker. Und dieser Chemiker ist einfach ein interessierter Mann. Der will wissen und lernen, was passiert gerade in diesem Land. Und es gibt in seinem College eine Diskussionsgruppe von Ökonomen, die sich einmal die Woche trifft, um über tagespolitische, ökonomische Probleme zu debattieren. Und er geht dahin und ist entsetzt. Er sagt, was die da machen, das ist ja nur Theorie. Die sitzen da und erzählen uns, wie das funktioniert und was das Problem ist und keiner benutzt Daten. Und wenn Sie in die ökonomischen Texte der damaligen Zeit gucken, da gibt es auch keine Daten. Da gibt es keine empirische ökonomische Forschung, die gibt es einfach nicht. Sondern es sind ganz theoretische Ableitungen von der Funktionsweise der Wirtschaft. Und ihn als Naturwissenschaftler stört das. Er sagt, das kann doch nicht sein, das müssen wir doch anders machen. Und dann kommt er so in seinen Gedanken, in seinen privaten Studien auf diese Zahlen von William Petty und diese Ideen von William Petty. Und es ist natürlich so, dass immer wieder Leute versucht haben, Nationaleinkommen zu berechnen in dieser Zeit. Das heißt, natürlich gab es in den 20er Jahren und davor immer einzelne Forscher, die gesagt haben, guck mal, so berechnet man Nationaleinkommen. Aber nochmal, das waren immer Einzelleute und nie hatte das in der Politik einen Effekt. Das ist die Message. Ne? Bis 1920, keine Regierung der Welt macht das konsistent, Nationaleinkommensberechnung. Es sind immer einzelne Forscher, die das machen und den hört man nicht so richtig zu von politischer Seite. Und Colin Clark ist, wenn Sie so wollen, der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts. oder historisch gesehen das Bruttosozialprodukt, auch wenn es bei ihm nur Nationaleinkommen hieß, das spielt aber keine Rolle. Das heißt, dieser Mann guckt sich an, was haben die anderen alle gemacht und entwickelt nicht nur eine Methode, wie man das berechnen könnte oder plausibler berechnen könnte als andere, die das vor ihm gemacht haben, sondern er sucht sich auch alleine die ganzen Zahlen zusammen. Das heißt, der fährt durch Großbritannien, geht zu Arbeitnehmervertretern und sagt, was habt ihr für Zahlen? Geht zu Gewerkschaften und sagt, was habt ihr für Zahlen? Geht zu Industriebetrieben und sagt, gebt mir mal Zahlen. Gibt kein statistisches Amt in Großbritannien zu dieser Zeit. Das heißt, er macht das ganz alleine und konstruiert dann methodisch und empirisch das Nationaleinkommen in praktisch der heutigen Form. Mit ein paar Abstrichen. Aber er ist so mehr oder weniger der Erfinder. Interessanterweise ist das jemand, der später ein Verfechter so dieser Wachstumseuphorie der 60er Jahre war, später, also 30 Jahre später ungefähr, weil er der Meinung war, also mit diesem Wachstum, das ist ja ganz wunderbar, da kann man ja eigentlich alle Probleme vor allem der Überbevölkerung lösen. Also zu dem Zeitpunkt in den 60er Jahren, wo dieses Neo-Malthusianische durchkommt, Tragedy of the Commons, die Vorstellung, dass wir an Überbevölkerung zugrunde gehen, das war ja so die Hauptangst so der späten 60er Jahre auf der Welt, wurde durch so Leute wie Colin Clark immer konterkariert und sagte, nee, wenn wir wachsen, dann können wir auch alle ernähren. Also der war da sehr, sehr positiv, hatte auch selber 9 Kinder, davon 8 Söhne. Und er war ein allerdings konvertierter Katholik, was aber dann dazu geführt hat, dass er in den 60er Jahren in die päpstliche Kommission zur Geburtenkontrolle als wissenschaftlicher Berater eingeladen wurde. Ich finde gut, dass sie lachen, weil wenn ich das meinen Studierenden erzähle, die können damit gar nichts mehr anfangen. Und also er ist sozusagen das wissenschaftliche Gewissen hinter dem Verbot der Pille. Und das finde ich auch wieder gut, dass der Erfinder des Bruttoinlandsprodukts eben auch das gemacht hat. Man kann ja dazu stehen, wie man will. Aber er hat dann, was er dann rausgefunden hat, das ist jetzt das Jahr 1932, da hat er dann diese Zahlen zusammengefasst in diesem Buch, was einfach nur heißt The National Income, und darunter steht 24 bis 31. Das heißt, es ist eine historische Betrachtung. Er guckt sich an, was ist in den letzten Jahren passiert. Und er bringt da die Sachen, die heute auch noch in der Berechnung vom Bruttoinlandsprodukt absolut gang und gäbe sind. Also man guckt sich das von 3 Seiten an, von der Verteilung, von der Produktion und von dem Konsum und guckt, ob diese Zahlen übereinstimmen oder nicht. Heute ist das anders, heute werden diese Zahlen übereinstimmend gemacht, weil es eine Konvention ist, dass das gleich sein muss. Er hat einfach nur gesagt, wenn wir das von 3 Seiten angucken und diese Zahl ist ungefähr gleich, dann ist unsere Berechnung nicht schlecht. Das ist alles, was er gesagt hat, aber es war immerhin ein neuer Ansatz. Er hat auch gesagt, dass wenn wir uns sowas angucken wollen wie Fortschritt und ökonomischer Fortschritt, dann sollten wir doch dieses Nationaleinkommen in Pro-Kopf-Kategorien umrechnen. Was man ja auch nicht gemacht hat, weil es diese Zahl ja gar nicht gab. Aber er stellt sozusagen die Idee in den Raum und wenn wir das Pro-Kopf runterrechnen, dann können wir Länder vergleichen, dann können wir im Zeitverlauf gucken, ob es den Menschen besser geht oder nicht. Er hat angefangen, makroökonomische Aggregate zu schätzen, sowas wie Investitionsquote, Sparquote, all das, was man nicht gemacht hat, hat er mal versucht. Aber, und er hat gesagt, das ist alles nicht theoretisch basiert. Das ist überhaupt nicht seine Idee. Im Gegensatz zu allen Ökonomen, die sich nur theoretisch gestritten haben, so der Theorie interessiert mich gar nicht, ich gucke mir nur die nackten Zahlen. Aber immer noch als historische Kategorie. Man guckt nach hinten, was ist in den letzten 5-6 Jahren passiert, ganz anders, als man das heute machen will. Aber diese Idee, die fand er irgendwie gut. Dieses Berechnen und so, dass er das dann nochmal gemacht hat, ein paar Jahre später. Und dann kam dieses Buch heraus, The Conditions of Economic Progress. Da steckt schon Economic Progress drin. Da sehen Sie, das ist so einer der ersten Texte der Entwicklungsökonomie, wenn man so möchte, wo er einfach versucht hat, mal diese Zahlen international zu vergleichen. Das ist der erste Versuch, international zu schätzen, wie reich oder wie arm sind Länder. Das ist die Datengrundlage, die bis ungefähr 1959 für alle internationalen Vergleiche, die sie finden, galt. Man hatte keine anderen. Dabei sind die auch höchstgradig ungewiss und sehr stark geschätzt. Aber er hat als erster diesen internationalen Vergleich gemacht. Also die ganze Begründung der Vereinten Nationen in den 50er Jahren, warum man Afrika helfen muss und so weiter, basieren immer auf den Zahlen, die in diesem Buch drin sind. Da hat er auch abgeleitet, dass es diese Verschiebung gibt im Entwicklungsverlauf zwischen der Bedeutung von Landwirtschaft, Industrie und dem Dienstleistungssektor. Also wie sich das prozentual verändert im Entwicklungsverlauf. Das hat er da versucht, als sozusagen grundlegende Gesetzmäßigkeit statistisch zu erfassen. Und er hat mit diesen Zahlen doch sowas gemalt wie ein neues Bild der Welt. Das hat erst natürlich eingeschlagen nach dem Krieg, aber als man dann irgendwie so diese unabhängig werdenden Kolonien mal versucht hat, irgendwie zu kategorisieren, waren diese Zahlen von Colin Clark einfach ganz nützlich. Im Wissenschaftsbetrieb wurde der komplett ignoriert. Der hat das alles alleine gemacht. Neben seiner Chemikertätigkeit und neben seiner Tätigkeit als so Dozent für Statistik in Cambridge. Er war so ein bisschen Assistent von Keynes, aber Keynes fand ihn erstmal auch ein bisschen skurril, weil er wirklich eine ganze Zeit damit verbracht, diese Zahlen in seiner privaten Zeit rauszufinden. Und sein Manko war, das sehen natürlich, wenn man hier hinguckt, Colin Clark, MA, er hatte kein PhD und deswegen bekam er keinen Professorentitel. Und war sozusagen, musste dann immer im britischen System sozusagen an unterster Stufe bleiben, ist deswegen nach Australien ausgewandert und hat hinterher nochmal eine wirklich renommierte Karriere gemacht als Agrarökonom, weil er da auch mit seinen neuen Kindern eine Farm betrieben hat. Aber das meine ich, also das ist wirklich gut. Also wenn man Agrarökonom ist, dann kennt man Colin Clark eher aus der Agrarökonomie und nicht so als Kopf zum Bruttoinlandsprodukt. Aber die Politik hat ihm nicht zugehört. Die wollte nichts davon wissen. Auch zu diesem Zeitpunkt nicht. Die haben nicht verstanden, was das soll. Weil die immer noch so in diesem Standard, gerade dann, Ende der 30er, also diesen Clinch waren, Keynes gegen die anderen, Keynes gegen Pigou, Cambridge versus Oxford etc. So, das waren so Debatten. Aber da hatte der überhaupt keinen Einfluss. Aber das änderte sich, als England in den Krieg zog. 1940. Da wird nämlich Keynes beauftragt von der britischen Regierung, einen Plan zu machen, wie man den Krieg finanzieren kann. Und die einzige Maßgabe war, wir dürfen das nicht nochmal so machen wie im Ersten Weltkrieg, wo wir den Leuten erzählen, sie sollen doch Kriegsanleihen zeichnen, wie in Deutschland auch, die hinterher entwertet werden und dann haben die Leute da alles ausgegeben und das führt höchstens zu sozialer Unruhe, das wollte man nicht. Also man wollte das steuerbasiert finanzieren. Und dazu sollte Keynes einen Vorschlag machen, wie man steuerfinanziert Krieg führt. Und dann gibt er dieses Buch heraus, How to Pay for the War. Und in der Vorbereitung dieses Buches kommt er nochmal auf seinen alten Assistenten und seine Arbeit zurück und merkt, dass, wir reden jetzt von 1939, dass er mit diesem System, so Wirtschaft zu berechnen in eine Zahl, doch wunderbar seine Idee von Wirtschaft durchdrücken kann. Es ist ja nicht so, dass alle damals dachten, Mensch, Keynes, was für ein brillanter Typ, genauso funktioniert, sondern der war immer noch ein Außenseiter. Der war gesellschaftlich kein Außenseiter, der war ja ein ganz, ganz wichtiges Mitglied so der britischen Gesellschaft, hochgeschätzt, weil er halt auch so wahnsinnig gebildet war und so weiter und in den besten Kreisen verkehrte, also der war ja kein Nobody. Aber seine ökonomischen Ideen waren überhaupt nicht akzeptiert und schon gar nicht in Regierungskreisen. Und mit diesem Finanzierungsvorschlag schiebt er praktisch ein System der Berechnung unter, was nichts anderes ist als eine kontenmäßige Darstellung der keynesianischen Logik, wie Wirtschaft funktioniert. Mit bestimmten Parametern, die vielleicht gar nicht so sein müssen, die man aber so festlegen kann, wenn man das denn möchte. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde der modernen Form, der damals Bruttosozialproduktion, heißt nicht so, heißt bei ihm Taxable Income, spielt aber keine Rolle, aber die Methode ist im Grunde genommen noch so wie heute und basiert eben auf einem Kontensystem, so wie die VGR auch, die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Also diejenigen im Statistischen Bundesamt, die das machen, würde ich sagen, wir berechnen doch nicht eine Zahl, wir machen doch die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Das ist eben so ein Buchungssystem mit Soll und Haben, und mit zwei verschiedenen Konten, die man immer braucht, und wo die ganze, sagen wir mal, innere Logik der Wirtschaft abgebildet wird und die man hinterher unter anderem aggregieren kann in eine Zahl. Also, aber das ist das keynesianische System. Also wie steht Sparen, Investitionen und Konsum, wie sind die miteinander mit dem Einkommen verwandelt und nicht mit dem Zinssatz und so weiter, das können Sie da rauslesen. In diesem System von Keynes ist aber das Einkommen der Hauptaugenmerk. Es geht darum, was hat der Staat für ein Einkommen, um das zu taxieren, für Kriegszwecke. Das ist die Hauptinformation, die man haben will. Da das so ein Kontensystem ist, spielt auch diese eine Nummer des Nationaleinkommens nicht so eine große Rolle, sondern die anderen Sachen spielen auch eine Rolle, Sparen, Investitionen, Konsum. Aber der Staat spielt eine positive Rolle dabei. Das heißt, wenn der Staat irgendwas macht, dann ist das in diesem Kontensystem genau wie in der keynesianischen Logik, wenn Sie diese Formel da noch vor sich haben, wenn Sie das mal gesehen haben, G für Staatsausgaben, die ist da auch mit drin. Also klare sozusagen keynesianische Denke in dieser Logik. Genau das nimmt dann aber die Regierung auf. Also die sagen, Mensch, das ist ja eine gute Berechnungssache, das machen wir mal. Aber bis die das dann operationalisieren, ist der Krieg praktisch vorbei. Das heißt, wird irgendwie gemacht, aber ganz spät und hat jetzt für den Kriegsverlauf auf britischer Seite nicht wirklich Einfluss gehabt. So. Aber entscheidend ist, dass in dem Moment diese Berechnung von einer historischen Perspektive, wie es vorher war, wo man erklären wollte, was war in den letzten 5 Jahren los, was war in den letzten 10 Jahren los, was war in den letzten 3 Jahren los, dreht sich durch diese Kriegsplanungsnotwendigkeit um und wird zu einem aktuellen Bezug. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, was das Nationaleinkommen ist, um das zu besteuern. Also man dreht sich einmal so nach vorne und benutzt es als eine Gegenwartsstatistik. So viel zu England oder Großbritannien. In den USA verläuft die Sache ein bisschen anders. Aber ähnlich und auch zum gleichen Zeitpunkt. Die Grundvoraussetzung ist die gleiche. Weltwirtschaftskrise, vollkommenes Unvermögen der politischen Seite zu verstehen, was gerade los ist. Und dann gibt es einen Senator, im Kongress, der sagt, wir machen mal ein Hearing und laden Leute ein, Vertreter vor allem der Wirtschaft, und die sollen mal erzählen, was gerade passiert. Und Sie wissen ja, diese Congressional Hearings, die werden ja immer transkribiert. Man kann das auch hier in der UB ausleihen, diese Transcripts aus dieser einen Anhörung. Das ist ganz fantastisch, weil diese Senatoren halt immer sagen, so Herr so und so, Sie sind der Vorstandsvorsitzender von Studebaker Automotives oder von irgendwo anders aus Detroit oder aus Pittsburgh, von irgendwelchen Stahlwerken. Die werden immer fragen, jetzt erzählen Sie uns doch mal, was gerade passiert. Und dann erzählen die. Und dieser Schrecken der Politik, die immer sagt, das kann doch nicht wahr sein, ist das wirklich so schlimm? Das kann man gar nicht glauben, wenn man liest, wie das da beschrieben ist. Da ist ein Vertreter aus dem Handelsministerium. Dieser Vertreter aus dem Handelsministerium sagt, ich habe gehört, es gibt so eine statistische Methode, wie man das alles mal erfassen kann, was gerade passiert. Das könnten wir doch machen. Und da springt die Politik sofort drauf an und sagt, dann machen wir das doch mal. Kriegen Sie jetzt den Auftrag, dann machen Sie das doch mal. Geben Sie uns doch mal ein statistisches Tableau über unsere Wirtschaft. Deswegen macht das in Amerika bis heute das Department of Commerce, das Handelsministerium. Ist ja eigentlich unlogisch. Warum macht das Handelsministerium die Bruttoinlandsproduktberechnung für die USA? Das ist die historische Begründung. Dieser Mensch von dem Handelsministerium geht jetzt in sein Ministerium und sucht Leute, die das können. Findet keine, finden aber einen Externen, der das machen könnte, dieser Simon Kuznets. Simon Kuznets ist ein sowjetischer Statistiker, der in ganz frühen Jahren emigrierte in die USA und der natürlich so geprägt war von dieser sowjetischen Planungsstatistik, die absolut führend war in der damaligen Zeit, wenn es darum ging, irgendwelche wirtschaftlichen Zusammenhänge in Zahlen zu erfassen, waren die Sowjets natürlich an allererster Stelle. Und der hat sich sozusagen auch selber von null auf dann eingelesen, hat sich überlegt, okay, wir sollen sowas machen wie Nationaleinkommen, ohne dass er den Colin Clark kannte. Die waren nicht in Kontakt, sondern er hat das selber für sich für den amerikanischen Fall definiert, aber natürlich, weil er auch auf Vorarbeiten zurückgreifen konnte, mehr oder weniger fast identisch. Aber anders, weil er sagt, für ihn war nicht wichtig, dass der Staat Einkommen hat, das er taxieren kann, besteuern kann, sondern er sagt, wir müssen uns auf jeden Fall angucken, wie Einkommen verteilt ist. Weil das ist natürlich auch die Raison der großen Depression. Die Leute haben keine Arbeit, die Leute verarmen. Also müssen wir ja wissen, was haben die denn eigentlich für Geld in der Tasche? Und das ist die Begründungslogik der amerikanischen Berechnung des Nationaleinkommens in den späten 20er Jahren. Der Simon Kuznets macht das 1932 für die 3 Jahre davor und kommt zu dem Schluss, und das war politischer Sprengstoff, dass die Einkommen der Haushalte in den USA um 50% zurückgegangen sind, seit dem Beginn der großen Depression. 50% weniger Einkommen haben. Und das war natürlich unglaublich. Dadurch, dass der amerikanische Staat ein Interesse an dieser Zahl hatte und dadurch, dass diese Zahl so dramatisch war, haben sie in den USA eine ganz andere Art, mit dieser Zahl umzugehen, sowohl politisch als auch medial. 1932, also Roosevelt, in jeder Rede von Roosevelt, fast in jeder Rede kommt National Income vor und die Notwendigkeit, National Income wachsen zu lassen und steigen zu lassen. Warum? Damit die Leute endlich wieder so viel Geld haben wie vor 1929. Also das waren so die sozialpolitischen Fragen der damaligen Zeit, aber immer verbunden mit dieser einen Statistik. Aber damals noch einkommensbasiert, einkommenszentriert und immer mit der Frage, wie viel Geld haben die Leute in der Tasche. Weil das war, was die meisten Leute eben auch umgetrieben hat. Gleichzeitig war so jemand wie dieser Kusnetz aber auch extrem vorsichtig mit seiner Erfindung. Der sagte, ja, also das ist nur ein Vorschlag, müsste man mal anpassen, darf man auf keinen Fall vergleichen. Kein Land ist gleich, kein Land ist identisch. Mit dieser Methode, wenn wir anfangen, jetzt Länder zu vergleichen und zu sagen, das ist doppelt so stark wirtschaftlich wie das andere, das geht so nicht. Hat sich aber natürlich mit dieser Idee nicht durchgesetzt. Also Kusnetz war jemand, der immer darauf hingewiesen hat, wie fehlerhaft so eine Berechnung ist. Vor allem diese Aggregation und diese eine Zahl. Aber für den ersten Eindruck war es okay, aber man sollte doch bitte vorsichtig sein. Jetzt haben wir erklärt, wie es zu dieser Nationaleinkommensdebatte kam. Wir müssen ja langsam auf die Transformation und so weiter kommen wir auch. Aber entscheidend ist ja, dass sowas wie Bruttoinlandsprodukt ist ja ein Produktionsmaß. Das ist ja das Problem. Das Problem ist, dass man sagt, mehr Produktion ist besser, ist gut. Aber da sind wir ja nicht. Wir sind ja jetzt amerikanisch gesehen an der Stelle, wo ein Präsident sagt, die Leute müssen endlich mehr Geld in der Tasche haben. Das ist ja eine wunderbare Sache. Wäre schön, wenn das immer noch so wäre. Aber das hat sich ja irgendwann gedreht. Irgendwann geht dieser Fokus von Einkommen hin zu Einkommen auf Produktion. Und das hat natürlich was damit zu tun, als die USA in den Krieg eintritt, zum Jahreswechsel 41-42. Und genau zu diesem Jahreswechsel ist Keynes in den USA. Keynes ist in den USA, weil er die sozusagen Kreditbedingungen der Waffenlieferung der USA an Großbritannien verhandelt. Deswegen ist er da. Er hat aber mehrere Ex-Studenten in so der, sagen wir mal, öffentlichen Verwaltung in Washington. Und die stehen jetzt vor folgendem Problem. Mit dem Jahreswechsel und mit dem Kriegseintritt wird ein gewaltiger Teil des Haushalts für Rüstungsprodukte geirrmarkt. Das Geld ist dann nicht für andere Sachen da. Und mit dieser klassischen Nationaleinkommensberechnung würde das bedeuten, dass die Menschen wieder weniger Einkommen verdienen werden, weil das Geld praktisch umgeleitet wird, was man aus der Privatwirtschaft hätte oder da investieren würde für Bau von Brücken, Straßen etc. Und da stehen die vor einem innenpolitischen Problem. Das heißt, sie können sich nicht leisten, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, wir machen jetzt diesen Krieg gegen Japan und irgendwann vielleicht auch gegen Deutschland, aber ihr habt jetzt erstmal ein bisschen weniger. Das wollte man nicht. Und in der Diskussion von Keynes mit seinen Ex-Studenten im Department of Commerce und anderen öffentlichen Behörden der USA erzählt er von seinem neuen Kontensystem, wie man das doch machen könnte. Und da kommt diese Rolle des Staates rein. Bei Kusnetz gibt es keinen Staat. Bei Kusnetz ist es so, das, was der Staat macht, ist eine Vorleistung. Das, was der Staat macht, befähigt das Funktionieren der Wirtschaft. Aber alle die, die in der Wirtschaft aktiv sind, sind alle außer dem Staat. Den Staat rechnen wir da gar nicht mit rein. Bei Keynes ist es natürlich genau umgekehrt. Da spielt der Staat eine ganz große Rolle. Das heißt, wenn wir die Berechnung so umstellen, wie Keynes uns das vorschlägt, dann können wir diese Rüstungsausgaben, jetzt mal ganz einfach gesprochen, positiv verbuchen und nicht negativ. Das heißt, die Zahlen ändern sich plötzlich und die Wirtschaft sieht ganz anders aus. Und das kam natürlich innenpolitisch gut an. Und das heißt, man dreht das so um, dass man das genauso methodisch macht wie in England, aber der Fokus ist auf einer Produktionszahl. Warum? Weil man anhand dieser Zahl ja zeigen will, dass man in diesem Rüstungsprogramm, mit dem man den Krieg gewinnen will, auch wirklich das erreicht, was man erreichen will. Nämlich mehr Waffen produzieren, um den Krieg vernünftig zu gewinnen. Das ist der Moment, wo das auch Bruttosozialprodukt genannt wird. Dass dieser Name National Income verschwindet. Ab 42 gibt es nur noch Gross National Product. Und es ist eben das Produkt, was wichtig ist. Und nicht mehr das Einkommen. Warum? Weil man den Krieg genauso gewinnen will. Und dann zu zeigen, was das für ein Aufwand war in der amerikanischen Gesellschaft, das politisch irgendwie in die Köpfe zu kriegen. Dass es darum geht, immer mehr zu produzieren. Immer mehr, sich anzustrengen. Vor allem die Frauen, die da ja in den Rüstungsbetrieben waren. So, irgendwie mussten die mussten es richtig schaffen. More, more, more production. Und das V steht natürlich für Victory. Und da gibt es noch mehr. Ja, so war more production, sind sie dann immer Hitler, Mussolini, Hirohito, da auch over and over, more production, eine Bombe, die da irgendwie so ein Swastika, eine Nippon-Flagge reinfliegt. Also das war wie ein Kulturwandel. Aber es ist immer so, dieses enge Krieggewinn geht nur durch höhere Produktion. Und die Zahl, die das halt auf einen Nenner brachte, war das Bruttosozialprodukt. Und dann ändern sich auch die Reden von Roosevelt. Also von 1942 an redet er nicht mehr über National Income, sondern nur noch über Gross National Product. Aber in jeder großen öffentlichen Rede, die er hält, spielt das irgendwie eine Rolle. Wird dann auch natürlich gleich von den Medien übernommen. Die Leute verstehen das, also die interessierte Bevölkerung versteht das. Und ist ganz anders wie in jedem anderen Teil der Welt. Ich überspringe jetzt noch eine Sache. Die ist jetzt nämlich nicht so wichtig. Aber was passiert jetzt nach dem Krieg? Dass wir haben diese Kennziffer, die eigentlich dafür da ist, den Krieg zu gewinnen. Und nach dem Krieg setzt was ein, was im Krieg noch gar nicht da ist, nämlich die Vorstellung von Wachstum. Aber die, wie wir gesehen haben, ja auch ein Problem ist bei dieser Ausrichtung oder Transformation hin zu nachhaltiger Entwicklung. Was Sie links sehen, ist eine Darstellung von Josef Schumpeters großer Analyse der Konjunkturzyklen. Also die unterschiedlichen Modelle von angeblich immer automatisch sich manifestierenden Konjunkturzyklen der Wirtschaft in unterschiedlichen Fristigkeiten. Diese sogenannten langen Wellen und diese kürzeren. Und man glaubte, das sei einfach eine natürliche Art. Es geht immer auf und nieder. Und man könnte die Wirtschaft so beobachten wie ein Barometer. Man müsste nur bestimmte Kennzahlen sehen. Und wenn man weiß, an welchem Punkt man ist, dann weiß man eben auch, wie es weitergeht. Was aber nicht heißt, dass man steuernd eingreift. Interessant ist, das ist einfach linear. Die Welt geht auf und ab und die Wirtschaft auch. In jedem Lehrbuch der Volkswirtschaftslehre finden Sie dieses. Bin ich auf Seite 3, auf Seite 4, ganz am Anfang. Geht es auch um Konjunkturzyklus. Aber es gibt immer diesen Growth Trend da dran. Das geht immer schräg nach oben. Es ist irgendwann setzt so ein Glaube ein, dass Wachstum einfach genau so funktioniert. Geht mal besser, geht mal schlechter. Aber eigentlich, der Trend ist eigentlich so unendlich nach oben. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass das eben mal ein Kulturwandel war, so zu denken. Wir sind jetzt bei Kriegsende an einem Zeitpunkt, wo man weiß, man soll Produktion ausweiten, man soll sich auf Produktion konzentrieren, aber da ja nur mit diesem engen Ziel, den Krieg zu gewinnen. Die ökonomische Theorie der damaligen Zeit sagt, es gibt einen Zustand der Maturity, sozusagen der ein Endzustand industrieller Entwicklung, bei dem es nicht weitergeht. Das war die Hauptlehrmeinung in Harvard. Herr Hansen hat das behauptet, ne? Maturity. So, es gibt einfach einen Zustand, da industrialisiert sich so ein Land nicht weiter und deswegen kommt es eben auch zu so Krisen wie 1929. Und vor diesen Gedanken hatte man Angst bei Kriegsende. Man dachte, Mensch, wenn das wiederkommt, wenn das stimmt, wenn jetzt die Soldaten nach Hause kommen und die kriegen keine Arbeit und die sind wieder auf der Straße und sind arbeitslos. Das ist so, das Damoklesschwert der damaligen Zeit war das. Nochmal Arbeitslosigkeit, nochmal 1929. Das steckte noch in den Knochen drin. Und vor allen Dingen, wenn dann die Ökonomen sagten, wir sind auf so einem hohen Plateau, das geht gar nicht weiter. Und dann kommt aus der Wirtschaft, nicht aus der Wissenschaft, sondern aus der Wirtschaft, aus denjenigen, die in den Kriegsjahren diese Erfahrung gemacht haben, was passiert, wenn man Produktion ausweitet, kam dann in die Politik der Versuch, praktisch mit so einer Art Lobbyarbeit die Idee in die Köpfe zu pflanzen, dass mit dem Produktionsausweiten, das mit dem Wachstum, das geht auch in Friedenszeiten gut. Das sollten wir mal machen. Diese Idee, dass wir irgendwie saturiert sind, nicht weiterentwickeln, nee, unsere Erfahrung ist, das könnte klappen, das geht so weiter. Und da gab es so Pamphlete wie das hier, The Bogey of Economic Maturity. Also so dieses Schreckgespinst oder diese Lüge der ökonomischen Stagnation, wenn Sie so wollen. Und das kam von jemandem, Allied Products Institute, Machinery and Allied Products Institute, von einem Wirtschaftsbanker, der versucht hat, mit tausendfacher Auflage so einen Gedanken irgendwie in die Politik einzuspeisen. Die richtigen Wachstumstheorien, die man so aus der Ökonomie kommt, die gibt es ja noch gar nicht. Die kommen 10 Jahre später. Also Arthur Lewis, The Theory of Economic Growth von 1955. Aber in den 10 Jahren dazwischen setzt sich Wachstum politisch fest. Und zwar ohne Wissenschaft. Das ist auch faszinierend. Die Politik ist irgendwann überzeugt vom Bruttosozialprodukt, von dieser Idee, dass man wachsen kann und wachsen muss, aber die Wissenschaft spielt dabei überhaupt keine Rolle, sondern es kommt eher aus der Industrie. Marshallplan. Warum ist Marshallplan wichtig zu diesem Zeitpunkt? Weil natürlich auch diese Hilfe an Europa produktionsfixiert war, also das, was man als Kriegsziel gesehen hat, als Kriegsstrategie, Produktion ausweiten, nutzt man auch in den ersten Jahren des Kalten Krieges für den Wiederaufbau von Westeuropa. Der Administrator des Marshallplans hat die Sachen auf den Punkt gebracht, you can become like us. That's the message of the Marshallplan. Sie sehen, ich habe gesagt, das Problem bei dieser Wachstumsausrichtung ist diese internationale Konvergenz-Idee, dass alle so werden können, wie es die Weiterentwickelten schon sind. Das sehen Sie an so einem Zitat. Und natürlich die Idee, dass man aufholen kann. Was passiert nämlich in den ersten Jahren nach dem Krieg? Wir haben eine Metrik, eine Statistik, die ein ganz bestimmtes Ziel erstmal erreichen soll, Kriegsgewinn. Man würde ja denken, wenn der Krieg gewonnen ist, hört das auf. Tut es aber nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und diese unterschiedlichen Gründe sind so gewichtig, dass sie dazu geführt haben, dass sich diese Idee des Wachstums, dass sich diese Idee der Produktionsausweitung, dass sich diese Idee, dass man eher auf die Produkte guckt und nicht mehr auf die Einkommen, weiter durchgesetzt hat. Und diese wichtigen Momente, die in ganz kurzen und wenigen Jahren auftreten, die sehen Sie hier. Das eine ist die innenpolitische Frage. Millionen von Männern kehren nach Hause. Die brauchen Arbeit. Wie gesagt, man will vermeiden, dass es nochmal so ist wie 1929. Und zum damaligen Zeitpunkt heißt es, wenn wir ein Wachstum des Bruttosozialprodukts haben, heißt es Wachstum der Beschäftigungszahlen. Das ist ja zum damaligen Zeitpunkt auch vollkommen korrekt. Höhere Produktion heißt unweigerlich zum damaligen Zeitpunkt, dass man mehr Leute einstellt. Also fixiere ich mich auf diese Zahl. Also ist die politische Ausrichtung Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nicht um den Krieg zu gewinnen, sondern um zu vermeiden, dass die heimkehrenden Soldaten keine Arbeit finden. Das ist sozusagen die innenpolitische Raison, um unbedingt an diesem Wachstumsfetisch nach Ende der Kriegshandlung weiterhin festzuhalten. Das Zweite ist, dass es ein Gremium gibt, was es vorher nicht gab. Ein Beratungsgremium des Präsidenten, gibt es ja heute noch, The Council of Economic Advisors, 1964. Die sollten eigentlich diesen Employment Act, das ist sozusagen die Bedingung oder die Verpflichtung der amerikanischen Regierung, dafür zu sorgen, dass es Arbeit gibt durch Wachstum. Und dieser Council, der ist pro Wachstum, kommt aber aus der Industrie und nicht aus der Wissenschaft. Die sitzen dann neben dem Präsidenten und sagen jetzt aber immer weiter mit Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ganz kurzen Jahren, 46, 47, 48. Da kommt das Außenpolitische dazu, die Truman-Doktrin. Also die amerikanische Außenpolitik stellt um von einer bewaffneten Außenpolitik oder einer militärischen Präsenz-Außenpolitik hin zu einer wirtschaftlichen Hilfe-Außenpolitik. Die aber ja natürlich sich gründet auf den Erfahrungen des Marshallplans und auf Erfahrungen, die man vorher gemacht hat in der Türkei und Griechenland, dass man durch Geld, durch Kapitalhilfe, durch Experten und wirtschaftliche Wachstumsprozesse in den Ländern dafür sorgen kann, dass sie nicht so schnell kommunistisch werden oder gar nicht im Idealfall. Aber das ist auf einmal das außenpolitische Dogma. Das kommt auch noch dazu. Also kommt immer mehr dazu, aber immer mit dem gleichen Instrument: Produktionsausweiten, Wachstum, zahlenmäßige Erfassung durch das Bruttosozialprodukt. Beginn der Entwicklungshilfe 1949, das ist dieses Point 4, ist natürlich genau das Gleiche. Aber mit dem Zünden der sowjetischen Atombombe ist es eben auch der Systemwettlauf. Es ist bis in die späten 60er Jahre ein unglaublicher innenpolitischer Druck in den USA immer zu wachsen, weil man nie wusste, wie gut sind die Russen eigentlich, die Sowjets eigentlich. Wie weit sind denn die technologisch? Die haben natürlich immer behauptet, wir sind viel besser und unsere Lebensbedingungen sind viel besser. Und in den frühen 50ern war das wahrscheinlich auch gar nicht so unvergleichbar, Lebensbedingungen in großen Städten der Sowjetunion und in vielen Teilen der Vereinigten Staaten. Also das spielt dann auch nochmal eine gewichtige Rolle. Das heißt, sie haben in ganz wenigen Jahren, scheint es so, dass man mit dieser Ausrichtung auf Produktion, auf Wachstum, gemessen am Bruttosozialprodukt, alle Probleme lösen kann. Das ist sozusagen die Krux an der Geschichte des Produktes. Das ist nicht eine Wirtschaftsstatistik, die irgendwann kommt, sondern das hat unglaubliche Effekte gehabt in ganz wenigen Jahren, wo praktisch die ganze Weltarchitektur zusammenbrach und sich neu formulieren musste. Und mit dieser Ausrichtung auf Wachstum und Bruttoinlandsprodukt konnte man anscheinend jedes Problem lösen. Und verstärkend kam noch hinzu, dass sich natürlich im ganzen Westen die Lebensbedingungen durch diese Wachstumsphase historisch unvergleichlich verbessert haben. Das betrifft Westdeutschland genauso wie die USA. Aber das, was man erlebt hat in diesen ersten 15 Jahren nach dem Krieg an Verbesserungen der materiellen Lebensbedingungen, das schien ja auch, oder zumindest wird ja das Bild immer noch so kolportiert, dass das auch genauso weitergehen könnte. Also das schien ja alles zu funktionieren, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. So, genug zur Geschichte. Jetzt zu dem aktuellen Bezug. Wie ist das mit dieser Transformation und mit Zahlen? Was hat das mit dem Bruttoinlandsprodukt zu tun? Oder mit der Frage, was machen wir denn statt des Bruttoinlandsprodukts? Im Jahr 2005 beginnt die OECD eine Initiative, um Fortschritt neu zu denken. Das ist immer so eine Sache. Dieser Begriff wird im Französischen und im Englischen sehr häufig benutzt. Bei uns ist er praktisch weg. Vielleicht, weil man den in der DDR immer so oft benutzt hat, ich weiß es nicht. Aber es geht so ein bisschen vorbei, dass man in anderen Ländern, also wirklich viel stärker direkt in der Sprache des jeweiligen Landes, irgendwie Bezug nimmt auf unseren Fortschrittsbegriff. Die OECD sagt, wenn wir Fortschritt neu denken, müssen wir die Frage stellen, geht es uns eigentlich besser? Geht es den Gesellschaften besser? Und was heißt denn das überhaupt, Fortschritt? Und der Hintergrund, warum die das gemacht haben, war ein Missverhältnis zwischen den makroökonomischen Indikatoren, allen voran Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Einkommen, Wachstum und den Verlautbarungen vieler Bürger, die sagten, uns geht es nicht gut. Uns geht es nicht gut und diese Zahlen sind nicht sind nicht ein Spiegelbild unserer Realität. Das wurde damals bezeichnet als ein Distrust in Public Figures, also ein Unvertrauen oder ein fehlendes Vertrauen in amtliche Statistik, in die Interpretation, wie es einem Land geht, gemäß makroökonomischer Indikatoren. Und für die OECD war das eine Gefährdung der Demokratie. Sie haben gesagt, wenn das so weitergeht, also wenn unseren Zahlen nicht geglaubt wird, dann haben wir ein Problem mit unseren Demokratien. Dann wenden sich die Leute von den Regierungen, von dem ganzen System ab. Die fühlen sich dann abgehängt. Deswegen muss man da was anderes draus machen. Und deswegen gab es 2007 ein OECD-Weltforum Statistics, Knowledge and Policy. Bei diesem Forum, mit diesem ominösen Titel, gab es eine Declaration, eine Resolution, die am Ende unterzeichnet wurde von der Europäischen Union, von der Weltbank, von den Vereinten Nationen, von der OECD, von mehreren anderen großen internationalen Institutionen. Und da geht es um Folgendes. Die sagen, aufgrund dieser Tatsache, dass sich die Welt verändert hat, das spielt dann auch die Erkenntnis des Klimawandels eine Rolle, der Wunsch nach nachhaltiger Entwicklung eine Rolle, aber vor allen Dingen eben diese Problematik, dass das Bruttoinlandsprodukt für vieles ein Indikator sein soll, was es aber gar nicht wirklich misst und messen kann, dass es darum geht, dass man irgendwie Fortschritt in den Gesellschaften neu messen muss, beyond measures as GDP. Also die klare Abgrenzung zum GDP, zum Bruttoinlandsprodukt. Wir haben das, aber wir brauchen was anderes, um Fortschritt zu messen, um zu messen, wie es der Bevölkerung, unserer Bevölkerung, unseren Bürgern wirklich geht. Und deswegen sollte man nicht nur neue Maßgrößen entwickeln, sondern zwei Sachen machen. Zum einen sich die Frage stellen, was bedeutet Fortschritt im 21. Jahrhundert? Das ist schon historisch einzigartig, dass man zur Debatte stellt, was Fortschritt eigentlich heißen sollte und könnte, in der Maßgabe, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dergestalt sind, dass wir mit dem alten Fortschrittsbegriff eben nicht weiterkommen. Und es ist vor allen Dingen ein partizipatives Element dabei. Encourage communities to consider for themselves. Also irgendwie idealerweise die Leute doch mal damit ins Boot holen. Die Fragen mitmachen lassen bei dieser Neubestimmung von Fortschritt. Daraus entstand auf OECD-Seite das Weltprojekt on Measuring the Progress of Societies, aber vor allen Dingen so einige nationale Initiativen, von denen ich ganz am Anfang sprach und zu denen ich jetzt noch ein bisschen was sage. Aber diese Istanbul Declaration ist so wirklich ein ganz wichtiges internationales Dokument, auf dem ganz viele hochspannende und so ein bisschen unter dem Radar laufenden nationalen Sachen eigentlich passieren, wenn es darum geht, wie man transformiert, wie man nachhaltiger wird und was Statistik da eigentlich für eine Rolle spielt. In der EU wurde das auch aufgenommen in dem Projekt GDP and Beyond, Measuring Progress in a Changing World. Das heißt, es gibt sozusagen auch von EU-Seite das Mandat der ganzen Länder, da tätig zu werden. Das hatte ich schon. Jetzt zu diesem Sarkozy-Bericht. Das hatte ich am Anfang gesagt. Da war dieses Zitat, wo stand, what we measure affects what we do. Also der Erste, der nach dieser Istanbul-Deklaration gesagt hat, wir müssen da was tun, war Sarkozy. Sarkozy hatte ich am Anfang auch erwähnt, also einen internationalen Kreis von Forschern zusammengetrommelt, die innerhalb von knapp anderthalb Jahren einen Bericht geschrieben haben über die Möglichkeit zu messen, ob es einer Gesellschaft wirklich gut geht oder nicht. Immer mit der Idee, irgendwas zu finden, was eine Alternative zu dem BIP ist. Diese Sarkozy-Kommission ist auch bekannt unter dem Titel Sam-Stieglitz-Fitoussi-Kommission. Der Fitoussi ist sozusagen der französische Professor, der da mit beteiligt war. Und Joseph Stieglitz und Amartya Sen kennt man ja wahrscheinlich. Aber da waren auch ganz viele andere große Leute dran, vor allem dabei, so Leute wie Kahneman, dieser Psychologe, der den Ökonomie-Nobelpreis bekommen hat für die Glücksforschung, und viele andere eines solchen Kalibers auch. Hier sehen Sie die Mitglieder der Kommission bei der Präsentation des Endberichts, also Joseph Stieglitz, Amartya Sen und der Franzose raucht. Also dieser Bericht ist ein Standardwerk. Das ist wirklich so der Versuch, methodisch ganz konzise zu beschreiben, was man alles machen könnte und wie. Und zwar in drei Bereichen. In einer Verbesserung des Bruttoinlandsprodukts, rein methodisch, was könnte man da vielleicht anders machen, damit es auch ein besserer Wertmaßstab für Wirtschaft ist. Was könnte man in Sachen sozialer Wohlfahrt messen und wie? Und da spielt auch ganz groß eine Rolle diese subjektive Erfassung. Also was können Leute vielleicht, dürfen die mal selber sagen, wie es ihnen geht, und kann ich das statistisch erfassen und zur Grundlage der Politik machen? Und das andere sind ökologische Dimensionen, die da auch eine Rolle spielen. Das sind so diese drei Säulen, die kennt man natürlich auch aus der Nachhaltigkeitsdebatte. Aber die methodische Tiefe, mit der das gemacht wurde, ist absolut, also unerreichbar. Deswegen haben alle anderen nationalen Initiativen auch diesen Sarkozy-Bericht zur Hand genommen und arbeiten sich dann daran ab und versuchen, das irgendwie zu implementieren. Interessant, das ist aber ja typisch französisch, wenn man so will, dass das ganz experten- und technokratisch abläuft. Also nichts mit Partizipation, sondern das Weltwissen kondensiert, konzentriert, sehr elitenbasiert, und die können das dann schon. Das ist ein ganz anderer Ansatz, als andere Länder das gemacht haben. Ein paar Jahre später hat Cameron das für Großbritannien gemacht. Aufbauend auf dieser Istanbul Declaration. Aber ganz anders. Er hat das Statistische Amt beauftragt, diese Initiative zu starten, mit dem Titel Measuring National Wellbeing, Measuring What Matters. Und das Ganze baute auf einem System von partizipativen Elementen, wo die Bürger Großbritanniens angehalten waren, in Gruppen selber, wie Sie das auf dem Foto sehen, zu beschreiben und zu erarbeiten, was ihnen wichtig ist und was gemessen werden sollte. Die Fragen, die da gestellt wurden, waren ziemlich einfach. How we are doing as individuals, as communities and as a nation, and how sustainable this may be for the future. Also das war sozusagen die Maßgabe, die Menschen erarbeiten sollten. Also was sind jetzt vielleicht Parameter, die mein Wellbeing definieren, aber was heißt das eigentlich auch für zukünftige Generationen, für unser Land, für Nachhaltigkeit? Und das Ganze sehr bürgernah, das sehen Sie nochmal auf diesem Foto, also Bürger, die untereinander reden, das wurde mit unglaublichem Pomp auch an die Öffentlichkeit gebracht, dauerte so knapp auch, ich glaube, ein ganzes Jahr, konnte man in irgendwelchen Community-Centern sich da irgendwie einbringen, und hinterher wurde das vom Statistischen Amt in einen ersten Indikatoren-Set übersetzt, wo aber klar ist, das ist auch das Wichtige an diesen Initiativen, das ist ja erst der Anfang. Das ist nicht so, dass das einmal gemacht wird, dann ist das fertig und dann hat das große Effekte auf die Politik, aber zumindest wird sowas mal versucht. Vorreiter ist Australien, die haben schon vor der Istanbul Declaration mit dieser Frage angefangen, aber haben 2010 das nochmal wiederholt. Also in Australien hat es eine ganz lange Tradition, dass man die Bürger befragt, was Politik machen soll, dass man Bürger fragt, wie bestimmte Zielindikatoren formuliert werden soll. Und deswegen sind die methodisch und auch in diesen partizipativen Methoden am allerweitesten. Und auch, und das ist interessant, in der Frage, wie geht man dann in weiteren Zeiteinheiten damit um? Also wie geht man damit um, wenn 5 Jahre später sich vielleicht die Prioritäten ändern, die Leute sagen, ja, wir wollten das messen, aber das sagt uns eigentlich gar nichts, wir wollen lieber dies oder jenes haben. Also wie geht man eigentlich mit diesem ganzen Prozess um? Das ist in Australien hochspannend, auch zu sehen, wie wichtige Prominente in der Gesellschaft instrumentalisiert werden, um die Leute dazu zu bewegen, da mitzumachen. wie sie mitmachen. Da sehen Sie auf dem Foto so Facilitator, die auch so Diskussionsgruppen leiten sollen. Aber die Frage, die auch dargestellt wird, ist, was heißt für Sie Fortschritt? Wie können wir das messen? Wie sollen wir das in Zukunft messen? Also schon relativ historisch einmalig. Länder, wo das auch gemacht wurde, erst jüngst Österreich und in der Schweiz. In Österreich heißt das, wie geht's Österreich? Was Sie da in diesem Logo sehen, auch ganz schön, ist so diese klassische Dreiteilung der Nachhaltigkeitsdebatte zwischen Ökonomie, Sozialem und Ökologischem. Auch da der Versuch, die Bürger zu beteiligen. Das ist aber alles noch wirklich ganz am Anfang. Das heißt, das Spannende an diesen Initiativen ist nicht das Resultat, sondern dass die jetzt anfangen, dass man auch von Forschungsseite sich mal angucken kann, was passiert denn damit eigentlich? Passiert da überhaupt was? Ändert das wirklich was? Und wenn sich was ändert, was ändert sich? Das sind alles Fragen, die man sich in den nächsten Jahren stellen kann. Die Schweizer, pragmatisch wie immer, haben das einfach genannt Ergänzung des BIP. Dann hat man ihnen aber irgendwann gesagt, nennt das mal irgendwie anders und jetzt heißt das auch irgendwie gutes Leben in der Schweiz oder so. Aber am Anfang haben sie halt auf das abgezielt, was wichtig ist. Es ist eine Ergänzung des BIP. Italien, immer wieder großartig. Benessere Eco e Sostenibile, BES. Und dieses Logo ist, also wenn man sich die anderen anguckt, dann ist das ist schon groß. Also ein tanzendes Etwas. Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist, auch egal, aber es ist auf jeden Fall schön und es ist grün und es ist positiv und auch diese Farbgebung und auch dieser Schrifttyp. Benessere Eco e Sostenibile. Bestehend aus auch Befragungen der Bürger, verschiedene partizipative Roundtables, alles möglich. Also ganz, ganz groß. Das hat auch was damit zu tun, dass der jetzige Leiter, der damalige Leiter des Statistischen Amtes von Italien, Enrico Giovannini, ist so einer der Schwergewichte in der Indikatorenforschung. Deswegen spielt Italien noch eine ganz große Rolle. Also die machen das schon recht gut. Interessant war das in dieser Beschreibung von Wellbeing der Italiener. Eine Sache genannt wurde, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, die aber ganz, ganz, ganz vielen Menschen wichtig war. Nämlich die Italianità. Ein nicht zu definierendes Konzept, auf das sich aber alle einigen können. Das zeigt nur, wie halt so bestimmte kulturelle Partikularismen da wichtig sind. Das muss man absolut ernst nehmen. Was heißt das genau? Aber der Wunsch der Bürger ist, das soll gefördert werden. Das sind wir, das ist unsere Identität. Und dann stellt sich natürlich politisch die Frage, wie gehen wir damit um? Aber das hatte man so nicht auf dem Schirm. Deutschland, nicht so ein gutes Beispiel. Und zwar deswegen, was die Deutschen zuerst gemacht haben, 2010 war eine parlamentarische Enquete-Kommission, die Frage bearbeiten sollte, was für ein Stellenwert, also auch historisch eigentlich einmalig und sehr, sehr gut, sehr positiv, sich mal wirklich zu fragen, welchen Stellenwert hat Wachstum und Bruttoinlandsprodukt in unserer Gesellschaft, in der Politik und in der Wirtschaft. Und ist das noch zukunftsfähig? Und wenn nicht, wie können wir das denn ändern? Da haben die fast 3 Jahre dran gearbeitet. In einem Gremium, das wie immer bei diesen Enquete-Kommissionen bestand, hälftig aus Wissenschaftlern, die von den jeweiligen Fraktionen berufen wurden, und andere Hälfte von Mitgliedern des Parlaments. Die sollten ein Alternativindikator vorschlagen. Und das ist in der Geschichte der Parlamentarischen Enquete-Kommission des Bundestags einmalig, dass es eine Enquete-Kommission war, die sich überhaupt nicht einigen konnte. Wo auch die Anzahl von Sondervoten, die sozusagen immer das aufheben, was eigentlich das Gremium beschlossen hat, ist so hoch wie in keinem anderen Abschlussbericht Parlamentarischer Enquete-Kommission. Das verdeutlicht nur nochmal, wie schwerwiegend dieses Thema eigentlich noch ist bei uns. Also man könnte glauben, ach, an Wachstum glaubt man ja nicht mehr und das ist ja gar nicht mehr wichtig. Das stimmt ja nicht. Also wenn man sich anguckt, wie das gelaufen ist in unserem Parlament, das war noch eine andere Zusammensetzung, da war die FDP noch dabei, deswegen gab es natürlich auch ganz starke Positionen, die man vielleicht in der jetzigen Zusammensetzung des Parlaments nicht finden müsste oder würde, aber es hatte so gut wie keinen Effekt. Die haben sich so zerstritten, dass man überhaupt nichts mehr von dieser Kommission gehört. Die haben natürlich einen Abschlussbericht, der ist auch sehr, sehr gut. Da gibt es auch einen Alternativindikatorenzeit, politischer Effekt gleich null. Wird auch nirgends sozusagen erfasst, dieses Indikatoren-Set, was vorgeschlagen war. Das ist vollkommen in der Versenkung verschwunden. Auch interessant, wie Politik funktioniert. Der Cameron, der das in Großbritannien gemacht hat, das ist ja noch weit vor Brexit, hat unglaublich viele Punkte gemacht, so in den Ratings durch diese Aktion. Dass er sich hingestellt hat, eine viel beachtete Rede über Wellbeing gehalten hat, gesagt hat, das ist jetzt modern, das müssen wir machen, wir geben den Bürgern eine Stimme, kam unglaublich gut an. Und das, wenn sowas woanders passiert, dann trickelt das immer irgendwann nach Deutschland. Das heißt, irgendwann kam dann das Kanzleramt auf die Idee, ja, das machen wir doch auch. Und seitdem gibt es diese Idee, so eine Initiative zu machen, gut leben in Deutschland. Das ist so dann der Versuch, das britische Modell zu kopieren und das zu machen, was die Enquete-Kommission des Bundestages nicht gemacht hat, nämlich partizipative Elemente einzubauen. Weil man gemerkt hat, das kommt politisch sehr gut an. Nicht nur, man hat sich auch davon versprochen, dass Bürgerwissen und so weiter, vielleicht auch, dass Bürger mehr wissen als Experten, das kann ja auch sein. Aber irgendwie hat man sozusagen alle, die Arbeit, die Exekutive hat die Arbeit der Legislative mal kurz zur Seite geschoben. Enquete-Kommission, was die gemacht haben, spielt jetzt gar keine Rolle. Wir machen jetzt gut Leben in Deutschland. Und zwar von der Exekutive, von Regierungsseite. Unter der Schirmherrschaft des Kanzleramts. Grundlage war ein Format der Bürgerdialoge, in dem man eben auch sagen sollte, was einem wichtig ist. Aber im Gegensatz, und das ist auch interessant, sich anzugucken in diesen Ländern, wie das prozedural unterschiedlich ist. In Deutschland war immer, das sehen Sie an dem Foto, ein Regierungsmitglied anwesend. Das ist ja ein bisschen anders, ob ich mit meinen Mitbürgern an so einem Tisch sitze oder ob Frau Merkel da ist. Also da kriegen wir was ganz anderes raus. Da reagieren auch die Leute anders, da muss man sich auch vor, ganz kompliziert anmelden wegen Sicherheitsstufe und so weiter. Das ging eigentlich das ganze vorletzte Jahr und wurde halt konterkariert durch die Flüchtlingskrise. Das heißt, es wurde am Anfang ziemlich, wurde versucht, auch medial so ein bisschen zu pushen. Interessant in Deutschland ist, dass die deutschen Medien das nur verballhornt haben. Deutsche Medien von FAZ, von Süddeutscher Zeitung bis zu der Heute-Show haben das aufgenommen und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass die Politiker die Bürger fragen, was sollen wir machen. Das war so der Thema. Also ganz interessant, wie man das auch aufnimmt, so dieses Partizipative und diesen vielleicht auch ernst gemeinten Versuch der Politik zu sagen, lasst uns mit Bürgern mal in Dialog kommen. Das ist nicht unsere Tradition. Und die Reaktion ist die. Was ist das denn? Ich empfehle jedem auf YouTube mal die Heute-Show zu Gut Leben in Deutschland von vor anderthalb Jahren. Das ist zum Brüllen komisch. Aber eben auf eine negative Art und Weise. Das klappt anscheinend bei uns, zumindest nicht, wenn es so gemacht wird. Sie erinnern sich vielleicht das eine Mal, wo Merkel mit diesem Flüchtlingsmädchen, das dann anfing zu weinen und Merkel hat dann nicht so viel Empathie gezeigt. Das war so ein Bürgerdialog. Das heißt, irgendwann ging es nur noch um Flüchtlinge. Das hat das so ein bisschen ja, halt in eine Richtung gebracht, die vorher nicht abzusehen war. Und natürlich änderten sich dann auch das, was die Leute gesagt haben, gemeint haben, was für Leute wichtig ist etc. Deswegen ist dieses Gut Leben in Deutschland, was vor 2 Monaten kam, dieser Abschlussbericht raus, das hat überhaupt keiner mitbekommen. Hat kein Mensch mitbekommen. Das Einzige, was in der Zeitung dazu stand, ist, das Wichtigste für die Deutschen ist Sicherheit. Das mag jetzt so sein, das wäre vor anderthalb Jahren wahrscheinlich nicht so gewesen. Also auch da zeigt sich, wie methodisch schwierig das ist, diese partizipativen Elemente in so einer Debatte, die ja absolut ehrwürdig ist, der Versuch, irgendwas anderes als das BIP und ein anderes Bild von politischen Prioritäten mit Bürgerbeteiligung hinzukriegen, wie schwer das eigentlich ist. Das zeigt dieses deutsche Beispiel. Aber gucken Sie sich mal diese Heute-Show an. Das ist wirklich sehr gut. In diesen unterschiedlichen Initiativen, diesen Länderinitiativen, kommen eigentlich diese Oberthemen immer vor. Wenn man die Leute fragt, was ist ihnen wichtig, dann kriegen sie mehr oder weniger diese Liste. Ist auch klar, was das meiste, was die Leute immer sagen, ist, Arbeit ist, ich will Arbeit haben, ich will ein vernünftiges Einkommen, ich will gesund sein. Das sind die 3 Sachen, die immer kommen. Und dann alles andere kommt nachgeordnet. Ganz nachgeordnet natürlich ist Umwelt. Das kommt immer zum Schluss. Das spielt einfach so in dem, was mich tagtäglich betrifft, in unseren Breitengraden spielt das halt nicht so eine große Rolle. Das ist vielleicht einfach so. Es spielt eine Rolle, aber die anderen Sachen spielen eben auch eine Rolle. Und das sind meistens auch Fragen von sozialer Inklusion, teilweise auch Ungleichheit, je nachdem, welche Länder man anguckt. Aber das ist ja nicht der Punkt. Also selbst wenn vorhersehbar, es gibt häufig Sozialforscher, die bei dieser Frage, sollte man partizipative Elemente machen, soll man die Leute fragen, soll man neu kalibrieren, wie Politik sich ausrichtet, dann sagen die, ach, das wissen wir doch alles. Da kommt Gesundheit, da kommt Employment, da kommt Salary, bla bla. Das mag ja sein, aber vielleicht ist es ja trotzdem eine Art des, wie im Englischen sagt man, Empowerments, wenn man Leute mal die Möglichkeit gibt, das selber mal zu formulieren, was sie denn gerne hätten, auch auf die Gefahr hin, dass man das dann weiß. Das ist so nur eine Zusammenstellung der wichtigsten oder häufigsten Indikatoren, die dann daraus irgendwie kommt. Auch jetzt, nur um zu sagen, da ist jetzt nichts Neues dran, aber darum geht es vielleicht nicht. Das Problem dabei ist ein anderes. Also es sind auch immer diese drei Dimensionen aus der Nachhaltigkeitsdebatte, in all diesen nationalen Initiativen ist das dran. Ein Problem ist ein kognitives. Diese Enquete-Kommission hatte einen Einsetzungsbeschluss des Bundestages, in dem dieser Kommission gesagt wird, was sie zu machen hat. Und die Aufgabe dieser Enquete-Kommission neben einer generellen Debatte darüber, wie wichtig Wachstum noch für uns ist, war die Entwicklung eines ganzheitlichen Indikators. Eines Indikators für das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Zitat, so steht das in diesem Einsetzungsbeschluss. Das ist insofern faszinierend, weil es einfach den Wunsch der Politik zeigt, irgendwas zu bekommen, was genau so ist wie das Bruttoinlandsprodukt. Und zwar eine Sache, die man so dagegen setzen kann, wie ein Gegengewicht. Also das ist so, der Impetus der Politik, das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, bestimmte Indikatoren so zusammen zu gruppieren zu einem Indikator, aber dann kommen immer andere und sagen, na, dann ist das ein Problem der Gewichtung und welche Dimensionen werden dann überhaupt da reingerechnet und gibt es da Daten für und was weiß ich was. Deswegen war man dann ziemlich schnell davon abgekommen, zu sagen, wir suchen diesen einen Wunderindikator, sondern das Schlagwort, was man jetzt da benutzt, ist das des Dashboards. Man will ein Dashboard. Man will sich nicht die Blöße geben und sagen, das mit dem einen Indikator passt nicht, sondern man macht das ein bisschen positiver und sagt, wir machen ein Armaturenbrett. Wie der Pilot, der braucht halt diese Höhenmesser und was er da hat, künstlicher Horizont und so. Und damit kommt man über die Runden. Ja, klar, und das ist dann eben die Frage, was genau kommt da hin, wie viele, was ist übersichtlich, was ist nicht. Und da wird es dann kompliziert. Also wenn man dann nochmal zurückgeht kurz und so diese ersten Vorschläge, die in diesen nationalen Initiativen gemacht werden, auch die Frage der Vermittelbarkeit, der Visualisierung. Großbritannien macht das Wheel of Wellbeing ziemlich unübersichtlich, aber zumindest der Versuch, das irgendwie mal zu fassen. Aber Sie sehen, bei all den Dimensionen, die da irgendwie wichtig sind, also was ist denn da die Priorität? Oder ist da irgendwas nicht drin? Müssen wir wahrscheinlich suchen. Aber das ist das Problem an diesen Initiativen, dass sie irgendwann ausufern. Auch da, komischerweise, also komisch vielleicht noch nicht, aber Italien ist noch schlimmer. Das ist das. Das sind alle Indikatoren in diesem italienischen System. Und das geht natürlich, das ist überhaupt nicht operationalisierbar. Die Idee ist ja wunderbar, wir wollen was anderes vom BIP, wir wollen mehr Wellbeing, wir wollen irgendwas, was man dagegen setzen kann, aber das ist es sicherlich nicht. Aber das ist ja ein technisches Problem. Das ist ein technisches Problem, das ist auch ein Problem der politischen Durchsetzung. Das ist auch ein Problem, wer setzt sich mit welchen Ideen durch. Das könnte man ja anders machen. Das kann man sich ja überlegen, dass man sagt, es sind eigentlich nur vier Sachen wichtig bei uns. Die jeweilige Regierung könnte das sagen, könnte das messen, aber das ist nicht das, was da vorgeschlagen wurde. Nimmt halt diese Form an, die was Sie in diesem Bericht vom Oktober haben, bei Gut Leben in Deutschland, das sieht auch nicht anders aus. Also ist auch nicht übersichtlich. Das eine Problem. Also wie kriegt man das hin mit diesen Indikatoren? Wie operationalisierbar sind die? So gut wie gar nicht. Aber das ist noch ein anderes Problem. Wie ist denn das mit dem Wachstum? Also es soll immer alles alternativ, komplementär, neben dem GDP irgendwie funktionieren. Tut es das denn überhaupt? Und vielleicht ist es so, dass das eigentlich gar nicht so gewollt ist, dass man da wirklich von abkommt, in einer Art und Weise, die dazu führen soll, was eigentlich auch Thema dieser Vorlesung ist, die Transformation durch Zahlen. Die EU hatte im Nachgang dieser Istanbul Declaration diese Initiative auserkoren Beyond GDP. Das hieß erstmal Beyond GDP, das klingt ja auch vernünftig. GDP ist zwar da, aber wir müssen irgendwie weitergehen. Und dann wurde das umbenannt in GDP and Beyond. Und das klingt zwar flapsig, aber dahinter ist ja eine ganz unglaubliche Interessenspolitik. Also auch so ein politisches Statement. Wir können nicht an diesem GDP rütteln, sondern wir wollen irgendwas, was dazukommt. Ist ja auch nicht so verkehrt, also muss ja nicht verkehrt sein. Aber es zeigt, wie schwierig, genauso wie das bei uns im Parlament schwierig war, sich irgendwie darauf zu einigen, welche Rolle Bruttoinlandsprodukt und Wachstum spielt, so ist das international genauso. Und vielleicht noch tragischer, dass der Cameron in dieser wirklich berühmten Rede zu Wellbeing, die er 2010 gehalten, erstmal erzählt hat, wie wichtig das ist, dass man das jetzt irgendwie anders macht, dass man andere Metrik findet, dass man die Politik umstellt darauf, hat er einfach gesagt, Growth darf man nicht vergessen, is the essential foundation of all our aspirations. Und wenn man natürlich dann zum Schluss so an die Sache rangeht, dann merkt man, dass man auch in Großbritannien wahrscheinlich gar nicht so viel ändern kann, wie es erstmal den Anschein haben könnte. Aber immerhin, er hat das ja wirklich sehr modern und so von den partizipativen Elementen her sehr, sehr positiv und gut gemacht. So, was sind jetzt die Erkenntnisse daraus? Damit bin ich dann auch fertig. Also was wir sehen ist, es gibt zumindest den Initiativen, Ideen, auch wissenschaftliche Neuentwicklungen, die dazu führen, dass man sich die Frage stellt, normativ, was ist Lebensqualität, was ist das gute Leben? Frage, die man sich vor 10, 15 Jahren nicht in der Breite gestellt hätte wie jetzt. Also das ist auch ein Zeichen der Zeit, absolut positiv. Positiv ist auch, dass man diese Debatte um nachhaltige Entwicklung, die ja da immer als Basso Continuo dahinter steht, also auch bei den SDGs, erinnern Sie sich am Anfang, diese Themenvielfalt angucken von diesen 180 Indikatoren, das sieht dann so ein bisschen aus wie in diesem italienischen Tableau. Ja, aber das sind halt alle Dimensionen auch drin. Da ist eben auch die soziale und die ökonomische Komponente besonders stark vertreten, warum dann auch nicht. In diesen Debatten spielen Sachen eine Rolle, die man vorher vielleicht auch eher belächelt hat. Glück, diese Frage mit der Ungleichheit spielt eine immer größere Rolle, hat man vorher politisch ja total negiert, dass es das gibt, die Frage nach Chancengleichheit, die Frage nach Fairness, das sind alles Sachen, die aufkommen in auch diesen Bürgerdebatten und wo man sich politisch gesträubt hat, in dieser Wachstumseuphorie die anzusprechen. Eigentlich eine sehr positive Entwicklung und vor allen Dingen dann, das sieht man ja auch in den letzten Wochen, diese Frage von sozialer Kohäsion, also es wird ja immer wichtiger. Alles dreht und wendet sich eigentlich mit der Frage, driften Gesellschaften auseinander? Und was hat das für einen politischen Effekt, wenn große Teile der Bevölkerung sich selbst wahrnehmen als abgehängt? Was hat das für politische Parteien, Wahlverhalten etc.? Also das spielt ja da auch eine Rolle, fängt auch da in solchen Indikatorendebatten an. Problematisch, hatte ich auch angesprochen, ist der Einfluss von bestimmten wissenschaftlichen Einflüsterern in den politischen Raum. Also auch die Tatsache, dass diese Glücksforschung so mächtig ist, vor allen Dingen in Großbritannien, also ich möchte das so vorstellen, das sind Leute, die von sich sagen, sie sind Neo-Benthamianer, also Utilitaristen, die sagen, es ist Aufgabe des Staates, das größte Glück der größten Zahl zu erreichen und wenn wir eine Glückszahl messen können, dann muss es auch politische Priorität sein, diese Glückszahl zu maximieren, egal wie methodisch schwach die eigentlich ist. Also es gibt eine ganz starke Bewegung in Großbritannien, Politik dazu zu lenken, zu sagen, die Förderung von Happiness der Bevölkerung ist eine politische Priorität, die man ernst nehmen muss. Und ob das dann halt in die richtigen Wege geht oder nicht, das muss man wirklich auch von anderer wissenschaftlicher Seite sehr kritisch beleuchten. In Abgrenzung zu diesen Debatten von SDGs, die die meisten von Ihnen ja vielleicht schon kennen, ist aber das Spannende an diesen nationalen Initiativen der nationale Blick. Sodass es eben Länder sind, weil da ist eigentlich, wo die Musik spielt. Also man kann noch so häufig glauben, dass alle Probleme, die global sind, auch global gelöst werden wollen. Aber an erster Stelle lösen sich Probleme oder geht man Probleme auf nationaler Ebene an, weil die Politiker auf nationaler Ebene den nationalen Wählern irgendwie rechenschaftspflichtiger sind als der globalen Bevölkerung. Das ist ja einfach so. Und dass sich da so viel abspielt, ist eigentlich eine spannende Sache, auch zu sehen, wie sich das kulturell unterscheidet. Zum einen in der Rolle, die vielleicht auch der Staat den Bürgern zubilligt, in der Art und Weise, wie Bürger beteiligt werden oder eben gar nicht, wie in Frankreich, in der Art und Weise, wie auch das politisch orchestriert wird, jetzt eine Sache wie bei uns des Kanzleramts oder in anderen Ländern hält sich die Politik so ein bisschen raus und überlässt das den statistischen Ämtern, um so eine gewisse Neutralität zu gewährleisten. Also auch das ist interessant. Natürlich jetzt in den nächsten Jahren wird interessant zu sehen, hat das einen Effekt oder nicht und welchen Effekt hat es. Und auf Kommunalebene funktioniert das eigentlich am allerbesten. Also dieses Zusammenspiel von Menschen, die politische Ziele als Indikatoren festlegen und Politik danach bewerten und auch hinterher beurteilen und dann vielleicht auch ihr Wahlverhalten jetzt im Positiven ändern oder auch nicht, wenn Sachen gut gemacht wurden oder nicht. Das ist auch das Beispiel Australien sehr gut. Das ist in Australien natürlich immer so eine Sache. Das ist in manchen Teilen eine relativ homogene Gesellschaft. Deswegen ist da auch so der Bürgersinn vielleicht ein bisschen anders ausgeprägt als in die bunteren und komplexeren Ländern. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass Australien das schon so lange macht, ist das hochinteressant auf Kommunalebene in Australien zu gucken, wie Bürger durch die Festlegung von Indikatoren transformieren. Vielleicht nicht unbedingt idealtypisch zu einer nachhaltigen Entwicklung, aber zumindest zu der Entwicklung, von der die Bürger sagen, das ist unsere Vorstellung von einem guten Leben, von guter Politik, von Lebensqualität. Und die Frage, die sich dann auch aus Forscherseite stellt, ist, wird das denn auf nationaler Ebene möglich oder nicht? Gut. Damit, jetzt ist Viertel vor, bin ich auch fertig und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend.